SWR 2 Forum.
What would Thoreau do? Die Frage geistert zurzeit durch amerikanische intellektuellen Kreise im Widerstand gegen Trump. Und auch sonst ist er mal wieder ziemlich angesagt. Henry David Thoreau, Philosoph, Waldbewohner und Radikalindividualist, der mit seinem Essay über den zivilen Ungehorsam Gandhi und Martin Luther King begeistert hat und der in seinem berühmten Aussteigerbuch Walden den Selbstversuch eines genügsamen Lebens in und mit der Natur beschreibt. Bis heute hat er damit viele Menschen inspiriert. Der Mann, der in den Wald ging, so ist unser SWR2-Forum überschrieben. Und dieser Mann wirft ein paar Fragen auf. Taugen Thoreaus kompromisslose Ansichten noch für die Praxis der Gegenwart? War er ein naiver Esoteriker, der sich vor den Problemen der Moderne drückte? Oder doch ein großer Visionär, dessen Ideen zu Politik, Ökologie, Religion und Gemeinwesen eigentlich jeder bewusste Staatsbürger gelesen haben sollte? Am Mikrofon ist Katharina Eickhoff. Und weil Thoreau hierzulande gar nicht so übermäßig bekannt ist, stellen wir ihn vielleicht erst einmal ein bisschen vor. Frank Schäfer, Sie haben jetzt zum 200. Geburtstag eine neue Biografie Henry David Thoreaus vorgelegt. Mal eingedampft auf den Klappentext. Wer war eigentlich dieser Thoreau?
Na, zunächst mal war er, und das ist mir besonders wichtig, Literat, einer der Begründer der US-Literatur, einer der großen Vertreter der American Renaissance, so hat es Literaturhistoriker Matheson mal formuliert, zudem einer der wichtigsten Vertreter der ersten US-Gegenkultur, könnte man sagen, der Transzendentalisten. Darüber hinaus war Thoreau ein großer Sklavereigegner, der ganz tätig mithalf bei der Flucht der Sklaven, den also Unterschlupf gab und sie an den Zug brachte, damit sie nach Kanada in die Freiheit fliehen konnten, der dann aber sich auch tatsächlich theoretisch schriftlich auseinandersetzte damit, mit der Sklavenfrage und dann auch schlussendlich Gewalt legitimiert, um sie abzuschaffen. Und dann muss man wohl sagen, und als solcher ist er wohl am ehesten noch bekannt bei den meisten Leuten, als großer Kulturkritiker eben, als Zivilisationsskeptiker, der ein einfaches, asketisches, antimaterialistisches Leben propagierte in der Natur, mit der Natur und das dann auch tatsächlich exemplarisch vorlebte, indem er sich für 2 Jahre, 2 Monate und 2 Tage zurückzog in seine Hütte am Walden Pond.
Dr. Dieter Schulz ist Professor am Anglistischen Seminar in Heidelberg. Herr Schulz, auch Sie schreiben gerade an einem Buch über Thoreau oder haben es gerade abgeschlossen. Wie sehen Sie das? Was hat uns Thoreau heute noch zu sagen?
Also zunächst mal möchte ich unterstreichen, was Herr Schäfer sagte. Ich finde ihn vor allen Dingen wichtig als Schriftsteller. Ist ein glänzender Stilist. Über seine Ansichten kann man sich streiten, das werden wir vielleicht nachher auch noch. Aber selbst Leute, die von seinen Ideen nicht unbedingt begeistert sind, würden ihm zugestehen, dass er eine Prosa, das sind ja großenteils Essays, eine Prosa geschrieben hat, die einfach weltliterarischen Rang hat. Und zwar wirklich international. Hermann Hesse wird oft zitiert mit der Bemerkung, dass die amerikanische Literatur kein schöneres und tieferes Buch aufzuweisen haben. In England haben George Eliot und Virginia Woolf sich ähnlich enthusiastisch geäußert. In Frankreich Marcel Proust, in den USA Joyce Carol Oates. Vielleicht abschließend dazu nur eine Bemerkung von dem sehr einflussreichen Kritiker Alfred Kazin, so um 1850, die sich nicht auf Walden bezieht, sondern eher auf das Tagebuch, das ja nun nicht unbedingt zunächst mal zur Publikation gedacht war, wo er sagt, es ist also fast unnatürlich, dass jemand jeden Tag so gut schreibt. Die Syntax ist glänzend, der Wortschatz ist ungeheuer reich. Das ist ein Problem, in Anführungszeichen, dass meine Studenten über die Jahre oft hatten, die dachten, Naturbursche, wenn der was schreibt, dann wird da sowas rauskommen wie Hemingway etwa, einfache Sätze, begrenztes Vokabular und sind dann sehr erstaunt über die weit ausschwingenden hypotaktischen Perioden und dann auch eben das Raffinement, der Ich-Persona, die Schwierigkeit, auf die wir vielleicht auch nachher nochmal kommen müssten. Das sind autobiografische Schriften, gehen immer vom Ich aus, aber dieses Ich in den Texten ist nicht unbedingt identisch mit Henry David Thoreau. Da treibt er ein ganz raffiniertes Spiel. Die Themen, einerseits überzeitlich, Individuum und Staat, Individuum und Natur. Thoreau verweist in Civil Disobedience, wenn ich mich recht erinnere, selbst auf Antigone als eine paradigmatische Darstellung dieser Problematik Individuum und Staat. Was mir dann auffällt bei ihm, und das ist vielleicht so ein bisschen sein Markenzeichen, ist die Radikalität, mit der er diese Fragen angeht. Radikalität im Sinne von den Dingen auf den Grund gehen, an die Wurzeln. Radikalität von Radix Wurzeln. Was heißt eigentlich Ökonomie? Das lange erste Kapitel von Walden. Was sollte es heißen? Worauf geht es zurück? Er arbeitet da oft etymologisch und leitet viel vom Wort ab. Für jemanden, der also jahrzehntelang amerikanische Literatur und Kultur unterrichtet hat, der das Land liebt, ist es ja in letzter Zeit sehr schwer, sich mit Amerika auseinanderzusetzen, zu identifizieren. Und da war es für mich immer eine große Erleichterung beim Schreiben dieses Buches, sich dann mal mit jemandem zu beschäftigen, der für ein anständiges Amerika steht.
Da werden wir nachher auch drauf kommen, ob uns Thoreau ein Trost sein kann. Dr. Hubert Zapf ist mein dritter Gast. Er ist Professor der Amerikanistik in Augsburg. Herr Zapf, manche sagen, lies Thoreau und du verstehst, wie Amerika tickt. Was ist so exemplarisch amerikanisch an Thoreau?
Ja, ich würde die Frage jetzt nochmal vielleicht anders formulieren. Das typisch Amerikanische gibt es ja nicht wie das typisch Deutsche sozusagen. Das sind ja irgendwo auch Stereotypen und nationale Klischees. Und ich glaube, dass er eigentlich diesen Klischees nicht wirklich entspricht. Also ist ja gerade schon gesagt worden, seine Schriften, die sind entstanden zu einer Zeit, als die amerikanische Literatur versucht hat, sich unabhängig zu machen von der europäischen Literatur, dabei auch ganz stark auf europäische Modelle zurückgegriffen und diese dann wieder neu interpretiert hat. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich so ein nationales Element auch drin, sozusagen der Anspruch, eine eigenständige Literatur auf der Basis der Erfahrungen in der neuen Welt zu verfassen, die dann auch den Prinzipien der neuen Welt entspricht. Und da sind dann einige Merkmale mit enthalten, die auch heutzutage noch mit dem Amerikanischen sozusagen ganz im allgemeinen Sinn verbunden werden könnten, wie zum Beispiel der schon genannte radikale Individualismus, der also sehr stark die Selbstverwirklichung des Einzelnen zum Ziel hat und in den Mittelpunkt stellt. Das Misstrauen gegen alle Formen der Fremdbestimmung, der Autorität, der Institutionen und des Staates. Das ist ja bis heute wirksam und auch durchaus in populistischen Bewegungen spürbar. Oder der Glauben an die Chance, auf dem Boden der neuen Welt einen ganz neuen Anfang der Geschichte zu erleben und mitzugestalten. Also dieser Anspruch des Neuen und das Vertrauen auch darauf, dass das in der neuen Welt gelingen könnte, das ist bei Thoreau auch vorhanden. Auf der anderen Seite ist vieles, was er macht, auch im Licht der heutigen politischen Verhältnisse völlig unamerikanisch. Also zum Beispiel das schon genannte antimaterialistische Denken. Also er ist ja genau gegen diese aufkommende Verehrung von Macht, Reichtum, Geld und so weiter. Diese ökonomische Interpretation des American Dream, das gerade nimmt er ja vollkommen zurück. Dann auch in der Verweigerung dieser immer sehr positiv gesehenen amerikanischen Arbeitsethik. Er hat eine Ethik des Müßiggangs teilweise, die er dann sozusagen philosophisch interpretiert. Das wäre sozusagen auch in einer gewissen Weise unamerikanisch. Dann auch das ökologische Bewusstsein. Also ganz klar, die ökonomische Machtverhältnisse sowohl über Menschen wie auch über die Natur völlig kritisch zu betrachten und stattdessen ein ökologisches Bewusstsein der wechselseitigen Bedingtheit und der Verantwortungsbeziehung zwischen Mensch und Natur aufzubauen. Und dann schließlich noch, würde ich sagen, letztlich, also trotz dieser vorher genannten Tendenzen zu einer nationalen Literatur, eine transnationale Ausrichtung. Also Walden zum Beispiel ist sehr stark regional, lokal bezogen, aber oft gleichzeitig sehr kosmopolitisch. In diesem Sinne würde er, glaube ich, gegen die sämtlichen Maßnahmen von Donald Trump natürlich in einem starken Gegensatz stehen.
Über den reden wir natürlich noch ausführlich nachher, über Walden und Trump. Lassen Sie uns aber vielleicht erstmal über Walden reden, wie es dazu gekommen ist, Frank Schäfer. Was war denn überhaupt der Antrieb für dieses Selbstexperiment Thoreaus?
Naja, er hat tatsächlich wohl ein Defizit der Moderne erkannt. Also hat schon selbst diese Erfahrung, diese Beschleunigungserfahrung gemacht, die man im 19. Jahrhundert eben auch schon machen konnte, dass die Zeit, die für unsere Begriffe im 19. Jahrhundert noch einen etwas anderen Takt hatte, aber sich beschleunigte, eben durch den Eisenbahnausbau, durch den Ausbau des Telegrafennetzes und durch die Industrialisierung, durch die Textilfabriken in Massachusetts, die dann langsam im Entstehen begriffen waren. Und das hat ihm offenbar Angst gemacht und er hat eben auch aus der Lektüre von Emerson natürlich abgeleitet, diese These, dass der Mensch tatsächlich in der Moderne gezwungen ist, seine Haut zum Markte zu tragen, in der arbeitsteiligen Gesellschaft eben reduziert wird auf eine Aufgabe, auf einen Beruf, den er dann eben 8 Stunden, 6 Tage die Woche ausüben muss. Dieser Beruf, der ihn dann keine Zeit lässt für das eigentliche Leben und das heißt eben für Thoreau Kontemplation. Schon in Harvard in seiner Abschlussdisputation, da nimmt er eigentlich die Position des Kulturkritikers ein und will dann im Grunde das System zwischen den Sonn- und Wochentagen umdrehen, sagt dann eben, dass man eigentlich den Sonntag zum Arbeiten nehmen sollte und die Wochentage, um sich der Kontemplation zu widmen. Und ich meine, so hat er dann tatsächlich gelebt, also eine Zeit lang jedenfalls, oder hat es versucht.
Herr Schulz, Walden wird ja gern heutzutage so als Simplify Your Life Bibel verkauft. Ist es so simpel?
Naja, eine Botschaft ist ja auch ganz explizit, die, dass man sein Leben vereinfachen solle. Aber das heißt ja direkt an einer Stelle, glaube ich, merkwürdigerweise zweimal. Fast ein bisschen kontraproduktiv, sagt er. Simplify, simplify. Mhm. Aber das bezieht sich vor allen Dingen auf das, was man vielleicht so in der neomarxistischen Theorie als sekundäre Bedürfnisse bezeichnen würde. Im Zeichen der sich damals abzeichnenden modernen Ökonomik wird eben eine Fülle an sekundären Bedürfnissen durch Markt, Mode, Konsum und so weiter erzeugt, die eigentlich letztlich keine Befriedigung verschaffen, sondern eine Eigendynamik, die auf eine Entfremdung des Ichs von sich selbst hinausführt.
Das war tatsächlich damals schon so. Also wir sprechen von den 1840er Jahren.
Ja, das ist das Erstaunliche. Ja. Da gibt es diese eine Episode da in dem Economy-Kapitel von Walden, wo er sagt, also wenn er zur Schneiderin geht und sich ein Hemd anfertigen lassen möchte und sagt, so und so hätte er das gerne, sagt die Schneiderin, ja, aber so trägt man das heute nicht mehr, ja, das geht nicht. Und dann sagt er eben, dann macht er sich dann Spaß daraus, dann überlegt er eine Weile, was das, was man heute trägt oder nicht trägt, mit dem zu tun hat, was er jetzt braucht. Ja. Und sein Trick ist dann der, dass er sagt, ja, Sie haben vollkommen recht, bis vor kurzem hat man das so getragen, wie Sie sich das vorstellen, aber die neueste Mode ist jetzt die Sie, was ich da will. Ne? Macht sich ein bisschen lustig darüber. Mhm. Aber diese Mechanismen von Markt, dass also Häuser von ihrer ursprünglichen Funktion der Behausung, des Schutzes vor den Elementen zu Statussymbolen werden. Kleidung wird dem Diktat der Mode unterworfen. Diese Fülle von fremdbestimmenden Mechanismen, die hat er mit einer unglaublichen Schärfe gesehen. Das ist nach wie vor aktuell. Diese Mechanismen haben ja eher noch an Dynamik gewonnen. Ich bin nur immer wieder erstaunt, wieso das in dem damals doch relativ idyllischen und noch weitgehend ländlichen Concord für jemanden wie Thoreau schon so offensichtlich war, dass er das dermaßen scharfsichtig und scharfsinnig analysieren konnte und dann eben auch zu dem Schluss kommt, die meisten Leute rackern sich ab wegen irgendwelcher Dinge, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Sie führen, wie er das dann zusammenfasst, Leben von stiller Verzweiflung eigentlich. Ne?
Herr Zapf, Sie wollten vorhin
da... Ja, ich wollte eigentlich da nochmal auch darauf Bezug nehmen, auf dieses Simplify Your Life, und das ist eben genau sehr komplex, also wie Herr Schulz eben schon eigentlich deutlich gemacht hat, eigentlich ist Thoreau mit einer Überkomplexität schon konfrontiert, und zwar intellektuell auch schon, ne, durch den Kontext des Transzendentalismus. Die haben ja die ganze sozusagen europäische Avantgarde der Zeit rezipiert. Also die waren sich dessen bewusst, dass eben die englische Romantik wichtige Beiträge geleistet hat schon zur Neudefinition des Individuums und zum Naturbezug des Menschen, und dass der deutsche Idealismus Er hat einen sehr starken Einfluss ausgeübt und dann hat er durch seinen Lehrmeister Emerson dann das auch natürlich alles mitbekommen. Und demgegenüber ist jetzt nun der Versuch, sozusagen bestimmte Prinzipien, die man daraus ableiten kann, dann auch im eigenen Leben zu realisieren. Aber das ist eine ständige Aufgabe und das muss er in jedem Moment immer wieder neu, auch in seinem Walden-Projekt, realisieren. Nur dann wird es sozusagen zu dem Prozess der Entdeckung der Welt und der Selbstentdeckung, die er damit anstrebt.
Nun fand ja Thoreau aber auch, dass Menschen sowieso viel zu sehr aufeinander hocken und sich zu oft sehen. Also er hat ja diesen hübschen Satz formuliert, wir lassen den anderen immer wieder von dem schimmeligen alten Käse kosten, der wir sind. Das klingt für mich, als wäre er doch, also jetzt im alten klassischen Sinne, ein bisschen asozial gewesen.
Da könnte vielleicht Herr Schäfer von der biografischen Seite einiges ergänzen. Also nur von mir nur ganz kurz dazu. Ich glaube, hier wird etwas sichtbar, was man bei der Lektüre unbedingt beachten muss. Die fiktive Ich-Persona, also das Ich, das uns in Walden und zum Teil auch in den Essays und in anderen Reisebüchern entgegentritt, auf der einen Seite, und das tatsächliche Ich. Also Thoreau hatte als Person durchaus schroffe Seiten. Es gab Leute, die überhaupt nicht mit ihm klarkamen. Er hat aber auch sehr viele Freundschaften gepflegt und war auf seine Weise auch durchaus gesellig. Also ein Event in Concord war jeweils die Kürbisernte. Er hatte den Kürbisgarten und da lud er praktisch den ganzen Ort ein, davon zu kosten. Das vermutet man gar nicht bei so einem Typ, der im Buch selbst sich tatsächlich, das würde ich Ihnen voll zustimmen, vielleicht nicht direkt asozial, aber doch mit sehr stark misanthropischen Zügen darstellt. Diese Misanthropie, die er da vor sich herträgt, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass er meint, die meisten Beziehungen sind zu oberflächlich. Also wovon er gar nichts hielt, war so Smalltalk.
Kann man verstehen.
Und ich denke auch, dass seine schwierige Beziehung zu Frauen, vor allen Dingen jungen Frauen, unter anderem damit zusammenhing, dass er meinte, da würde ihm zu viel Konventionelles, so Smalltalk-artiges abverlangt, wofür er sich irgendwie zu blöd war. Ja.
Obwohl er das natürlich auch konnte. Belegt ist ja, dass er sehr gut mit Kindern umgehen konnte, gerade mit Kleinkindern und sich auf deren Niveau begeben hat und mit denen rumgealbert hat, rumgespaßt hat. Also dieses sinnfreie Reden oder jedenfalls nicht im Sinne eines intellektuellen Diskurses, das hat er durchaus gekonnt und geschätzt und das scheint ihm auch Spaß gemacht zu haben. Aber grundsätzlich finde ich, ist es natürlich schwierig, von so einer polemischen, forcierten Zeitdiagnose abzuleiten auf das Charakterprofil. Da wird natürlich vieles von ihm auch stilisiert. Und gerade die Stelle, die Sie vorgelesen haben, ist natürlich auch absolut mit Ironie zu lesen. Überdies hat er auch einfach Menschen geliebt. Es gibt die Geschichte von seinem Bruder John, der dann irgendwann an Wundstarrkrampf stirbt und er dann die gleichen Krankheitssymptome, also psychosomatische Symptome bekommt und dann fast auch stirbt an einer Krankheit, die also so eine quasi Überidentifikation mit dem geliebten Bruder. Und der dann ja auch letztendlich also einen großen Nachruf, so eine nachgetragene Liebeserklärung bekommt in dem Buch A Week on the Concord and Merrimack Rivers. Oder bei dem Vater, als der stirbt, wo er dann in den Tagebüchern seine ganze Trauer hinauslässt und sagt, mit jedem Verlust eines geliebten Menschen stirbt man selbst ein bisschen. Also von Asozialität würde ich wirklich nicht sprechen. Misanthropie, wie Herr Schulz schon sagt, schon eher.
Das ist ein Stichwort, denn in Europa bei uns war es ja eigentlich auch ein Misanthrop, der das große Zurück zur Natur propagiert hat, nämlich Jean-Jacques Rousseau. Gibt es denn da irgendwelche Schnittmengen zwischen den beiden?
Ich finde ganz schön, dass beide im Grunde hochgebildet waren, also mit allen Wassern abendländischer Bildung gewaschen und beide aber anpolemisieren gegen die Verbildung des Zeitalters, mit allen Mitteln der Bildung sozusagen. Das ist eine schöne paradoxe Wolte. Und eine andere Sache ist noch, also es gibt dieses Zitat von Rousseau, alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt, alles entartet unter den Händen des Menschen. Thoreau würde vermutlich nicht Schöpfer sagen, er würde dann die Götter sagen oder irgendeine andere Alternative wählen, aber das ist doch schon sehr nah eigentlich bei Thoreau, würde ich sagen. Und das abgeleitete Erziehungsprogramm in der EMI, also die natürliche Erziehung, das Pragmatische, das Anschauliche, das hat Thoreau in seiner Privatschule dann ja tatsächlich auch umgesetzt. Also man hat die Pausen verlängert auf eine halbe Stunde, die Kinder sollten sich bewegen, man ist hinausgegangen in die Natur hat also ganz anschaulichen Unterricht gemacht und eben auch ganz praktischen Unterricht. Man hat eben nicht theoretisch Mathe beigebracht bekommen bei ihm, sondern eben wie man ein Feld vermaß oder wie man ein Boot baute etc. Es gibt eine Schnittmenge, eindeutig.
Ja, aber vielleicht könnte man auch dann trotzdem sagen, der Unterschied ist dann, dass doch der Rousseau eher theoretisch sozusagen sich aufgestellt hat und eher pädagogisch, didaktisch, und das beides hat der Thoreau eigentlich nicht. Also er hat weder sozusagen bleibt er bei der Theorie, sondern er übersetzt das ja in die Praxis. Das Zurück zur Natur wird bei ihm so ein Programm der eigenen Selbstverwirklichung. Und es wird auch keine Lehre. Er sagt extra immer, und das finde ich auch dann interessant an seinen ganzen Schriften, das ist jetzt mein Weg. Aber es gibt viele unterschiedliche Wege. Und das wäre sozusagen wieder der amerikanische Unterschied, zu sagen, das muss jetzt jeder wirklich selbst rausfinden, welcher Weg für ihn der richtige ist und welcher zu seiner Selbstverwirklichung führt. Das mag vielleicht ein Unterschied sein. Deswegen nochmal zurückkommend auf das, was vorher gesagt worden ist über, sagen wir mal, die Misanthropie und oder Gesellschaftsengagement. Also mir kommt das so vor, man muss beides zusammendenken. Man muss ihn in Widersprüchen sehen. Und er scheut davor auch gar nicht zurück. Also einerseits ist er sehr rigoros, macht scheinbar ganz konsequente Stellungnahmen. Andererseits gibt es dann auch wieder andere Stellungnahmen. Das heißt, er denkt immer in einem sozusagen in Bewegung. So wie sein Leben auch in Bewegung ist, so denkt er auch in Bewegung. Das heißt, er setzt sich dann voll der Naturerfahrung aus und sagt dann, ja, diese Isolation, dieses auf sich selbst besinnen, das ist das, was die Gesellschaft braucht. Das heißt aber gar nicht, wie Sie auch beide andere auch richtig herausgestellt haben, dass er sich nicht zentral auch um die Gesellschaft gesorgt und gekümmert hat und dass eigentlich sein Experiment im Wald immer auch eine Demonstration ist dessen, was in der Gesellschaft fehlt, die Defizite, das, was vielleicht weiterführen kann, so dass er sein Leben dann immer wieder auch in fast verallgemeinerbarer Weise zu einem philosophisch-literarischen Weg macht, der dann für die anderen wiederum wegweisend sein kann, ohne nun einfach zu einer Lehre zu werden. Denn davor haben die sie alle gescheut, ein System zu entwickeln, sondern die haben immer versucht, die hatten auch Systeme, das ist ganz klar, auch der Transzendentalismus hatte Denksysteme, aber das Wichtige beim Denken, beim Schreiben und auch beim Leben war, immer wieder diese Systeme zu hinterfragen und einen lebendigen Prozess zu verwandeln.
Aber damit würden Sie ja dem Schriftstellerkollegen Robert Louis Stevenson jetzt eigentlich widersprechen. Der hat ja eine sehr scharfe Kritik an Thoreaus Denken geübt und fand Thoreau kniff.
Also das finde ich eigentlich überhaupt nicht. Also er hat sich voll und ganz eingesetzt für das, was er für wichtig hielt. Und dass er andere Sachen nicht gemacht hat, das ist klar. Das kann man dann auch so bilanzieren.
Ich glaube, Stevenson macht den Fehler, wenn ich kurz einhaken darf.
Ja, klar.
Stevenson macht den Fehler, dass er ihn viel zu sehr reduziert auf diese zwei Walden-Pond-Jahre. Wenn man weiß, dass er immer dann, wenn auch in der Familie Not am Mann war, einfach auch die Geschäfte des Vaters geführt hat, Erfindungen gemacht hat, die Bleistiftproduktion des Vaters, also diese Manufaktur, da einfach Verbesserungen gemacht hat und später, als er dann dement wurde und gestorben ist, einfach dann auch die Belange der war dann halt Oberhaupt der Familie. Also der hat absolut nicht das, was er ihm vorwirft, sich sozusagen aus allen Verantwortungen hinausgestohlen, um sein eigenes Leben führen zu können und in moralischer Unbedingtheit. Also das ist ein falsches oder zumindest ein reduziertes Bild von Thoreau.
Ich denke, man kann eine ganze Menge schon aus den ersten Zeilen von Walden herausholen, wo er ja beschreibt, was er da gemacht hat, wo er sich diese Hütte gebaut hat. A mile from any neighbor, also eine Meile von jedem Nachbarn entfernt, das ist ja keine große Distanz. Dass ein vorübergehender Aufenthalt war, das sagt er auch gleich, dass er jetzt nach diesem Experiment wieder in der Zivilisation wohnt. Und dann stellt er dem Buch, also in der Erstausgabe, als Motto eine Zeile aus dem Buch voran, wo er sagt, also er hätte nicht vor, hier Trübsal zu blasen, eine Ode an die Melancholie zu schreiben, sondern to brag as lustily, also zu krähen so fröhlich wie Chanticleer, der sprichwörtliche Hahn, und sei es nur, um meinen Nachbarn aufzuwecken. Ich sehe ihn eigentlich nicht als Aussteiger, sondern als so eine Art Shuttle, so ein Schiffchen, wie so ein Shuttle-Taxi, was sich hin und her bewegt, was ja auch der Realität entspricht. Der ist ja fast jeden Tag mal in Concord gewesen. Ja, das ging ja immer hin und her. Es war wichtig für ihn, seine Heimatstadt in Sicht und Hörweite zu haben. Einmal, um mitzukriegen, was dort passierte. Zum anderen, weil es ihm in erster Linie auch darum ging, eine Perspektive, eine Außenperspektive auf die Zivilisation zu gewinnen, zu sehen, was ist damit faul. Und das kann man nur, wenn man sie weiter im Blick hat. Und schließlich drittens, das Buch ist adressiert an seine Nachbarn, so wie der Hahn. Also die müssen in Hörweite sein, damit sie seinen Krähen hören, metaphorisch gesprochen. Und dann hätte ich ganz gerne ein, zwei Anmerkungen gemacht zu dem, was Hubert Zapf gerade sagte, über das Prozesshafte dieses Denkstils, das, was ja generell kennzeichnet ist, auch für den Transzendentalismus. Walden ist kein Buch in der Art etwa von Benjamin Franklins Autobiography. Die werden oft verglichen, bei Franklin so der sprichwörtliche Self-Made Man und Thoreau dann praktizierte Self-Reliance. Franklin hat Rezepte, diese 12 beziehungsweise 13 Tugenden, ja. Lebensregeln am Schluss, das sind Erfolgsrezepte, von denen er davon ausgeht, dass jeder, der die umsetzt, ähnlich erfolgreich sein kann wie er, Franklin. Das wäre das Letzte, was Thoreau in den Sinn käme. Er warnt ja sogar ausdrücklich davor, sagt also, um Gottes Willen keiner auf die Idee kommen, meinem Beispiel buchstäblich zu folgen. Während du meinem Beispiel folgst, bin ich vielleicht schon wieder ganz woanders, habe schon wieder ganz andere Ideen. Dann diese Prozessualität, die auch Widersprüchlichkeit einschließt. Es gibt Stellen, die in der Tat sehr stark in Richtung Misanthropie deuten. Etwa im Tagebuch sagt er mal, also ich habe den Eindruck, irgendwann muss man sich doch zwischen der Natur und den Menschen entscheiden. Beides geht nicht. Ja. Dann aber, gerade was auch Herr Schäfer betonte, die Elemente der Verantwortung. Er war im Grunde ein Family Man. Ja. War ständig zugange in der Bleistiftmanufaktur des Vaters, hat sich um Emersons Familie gekümmert. Dann zur Natur selbst. Und auf der einen Seite eintauchen in die Natur, buchstäblich, baden im See. Und dann kommt dieses Kapitel, was also jeden Thoreauvian zum Wahnsinn treibt, The Higher Laws, wo er sagt, die Natursinnlichkeit ist schwer zu überwinden, aber sie muss überwunden werden. Ja, was soll das denn nun?
Ja, er hat ja auch so einen komischen Körperkult propagiert. Ja. Ne, gesagt, wir sollen unseren Körper stärken und verschönern und eifrig formen. Ist das puritanisches Erbe, Selbstoptimierungsauftrag der Puritaner?
Ich würde eher sagen, das ist der Körper, der das Werkzeug ist, den man fit halten muss, damit er aufnahmefähig bleibt in der Natur, damit er Natur mit vollen Sinnen sozusagen wahrnehmen kann und über die Natur dann zu Gott oder zu den Göttern finden kann. Also eher so als Instrument, das man besser pflegt, damit es weiterhin gut funktioniert.
Entschuldigung, nur ganz kurz im Verhältnis zu Walt Whitman natürlich, der dann auch kurz später hervortritt, sieht man da schon eine Blindstelle, wenn man so will, oder etwas, was Thoreau nicht thematisiert. Also der Körper als Teil der Natur wird eigentlich nicht so explizit herausgestellt, auch nicht als Teil dieses Zeichenzusammenhangs, in dem wir uns im Verhältnis zur Natur befinden und der sozusagen sinnstiftend ist. Da ist der Körper eigentlich eher doch ein sehr asketischer Körper. Während ja erst dann Whitman wirklich den Körper auch so als erotischen Körper oder auch in Bezug zwischen Leben und Tod dann sehr stark mit hineinbringt. Und das Gleiche gilt dann für Sexualität. Und wenn man so will, eben auch für Homosexualität, da gibt's ja auch ein paar Schriften zu Thoreau, dass er eben sehr stark sich auf Männlichkeit konzentriert habe. Und dann werden manche Szenen als Beispiel einer schwulen Literatur mit in Anthologien sogar mit aufgenommen. Da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber das ist alles eben nicht sehr stark explizit in seinen Texten drin. Das, glaube ich, muss man sagen. Also im Verhältnis zu Walt Whitman, einem der ersten wichtigen Lyriker der USA, der kurz später seinen Song of Myself publiziert hat, da ist das anders. Während gegenüber Emerson, da hat er natürlich dann eben wirklich die Natur, vor allem sozusagen in der Wechselwirkung zu der Sinneserfahrung des Körpers, hat er sie sehr ernst genommen, was bei Emerson ja nicht so stark der Fall ist.
Lassen Sie uns mal noch über die zweite berühmte Schrift von Henry David Thoreau sprechen, diesen berühmten Essay über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Der ist ja entstanden, nachdem er im Gefängnis gelandet war, weil er die Steuerzahlungen verweigert hat. Und er war nicht einverstanden mit seiner Regierung, weil die eben die Sklaverei akzeptiert hat. Also hat er einfach keine Steuern gezahlt. Ist das eine sinnvolle Widerstandstechnik?
Ja, Trump hat auch keine Steuern gezahlt. Insofern ist das so ein bisschen ambivalent, glaube ich. Ich würde sagen, der meint auch nicht, dass jetzt jeder genau das so machen soll. Der hatte spezifische Gründe dafür. Und die waren dann legitim in der Zeit. Der Krieg gegen Mexiko, die Sklaverei. Trump hatte ganz andere Gründe. Es kommt immer auf den Kontext an. Und deswegen, glaube ich, muss man das da sehr differenziert sehen.
Aber Herr Schäfer, es ist doch ganz simpel, wenn ich jetzt heute zum Beispiel sage, ich bin wütend, weil mein Land von der Autoindustrie regiert wird und keiner was dagegen unternimmt. Deshalb zahle ich aus Protest keine Steuern mehr. Dann bedroht das meine Existenz. Denn das Steueramt wird da nie locker lassen und die Strafzinsen werden irgendwann unermesslich. Daraus folgt, dass das ja eigentlich als Anleitung nicht sehr praktikabel ist.
Aber wie Herr Zapf schon gesagt hat, ich meine, in einer Situation heute würde Soros vermutlich ganz anders handeln. Das ist, man kann, glaube ich, oder man ist schwer, ihm so einfach auf die heutige Zeit zu übertragen. Da täte man ihm Unrecht und Unrecht täte man ihm vor allem damit, wenn man ihm vorwirft, dass er die heutige politische Entwicklung nicht vorhergesehen hat und sozusagen so eine Nutzanwendung seiner politischen Ideen nicht mehr so ganz ohne Probleme möglich ist.
Aber er ist doch damals auch nur deshalb aus dem Gefängnis wieder rausgekommen, weil seine Tante das schuldige Geld bezahlt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das hat er dann schon akzeptiert.
Er hat gesagt, ich mache mein Ding. Wenn jemand anders meint, er müsste die Steuern für mich bezahlen, dann macht er sein Ding. Ja, das hat er dann laufen lassen und da nicht weiter also der Familie noch Stress gemacht. Den war ja der Familie unheimlich peinlich. Ne? Deshalb wurde ja noch in der Nacht ein Päckchen mit dem Geld da beim Gefängnisaufseher abgegeben und der war dann nur zu faul, nochmal sich die Stiefel anzuziehen und Thoreau rauszulassen und sagt, der hat mir so viel Ärger gemacht, jetzt kann er auch die Nacht da drin bleiben. Ne? Mhm. Aber ich meine, Steuerverweigerung ist doch immer wieder eine Strategie gewesen, zumindest in symbolischer Hinsicht, aber auch mit gewissen Risiken. So eine der berühmtesten, ich glaube, Frau Eickhoff, so im Vorfeld hatten Sie das auch schon mal erwähnt.
Joan Baez. Das würde mich interessieren, wie das juristisch ausgegangen ist. Die hat ja wegen dem Vietnamkrieg die Steuern verweigert.
Die hat also Jahr um Jahr etwa 60% ihrer Steuerschuld nicht beglichen, weil sie meinte, das sei so ungefähr der Betrag, der in den Krieg reingebuttert würde von der Regierung. Und das Ergebnis war, dass dann Jahr um Jahr das Finanzamt zu ihrer Bank kam und immer so 3-4 Monate nach Ablauf der Frist für die Steuererklärung den Betrag dann einfach von ihrem Konto beschlagnahmt hat. Und dagegen hat sie dann aber auch weiter nichts gemacht. Mhm. Also ich denke, das entspricht etwa so der Tante bei The Rock.
Genau.
Also, kann man das natürlich auch sagen.
Ja,
Entschuldigung. Man muss natürlich schon sagen, dass das Ganze auch zunächst mal Symbolpolitik ist. Ja. Also er hat ja das Ganze dann ja auch später erst politisch aufgeladen. Zunächst mal war er einfach das autonome Subjekt, das sich um den Staat nicht geschert hat und deshalb keine Steuern gezahlt hat. Erst eigentlich, als er Gegenwind von seinen Freunden bekommen hat, warum machst du das, ist sinnlos, hat er dann diese Legitimationsschrift verfasst, Civil Disobedience, und hat dann im Grunde nachträglich eigentlich erst Gründe dafür, ich will nicht sagen erfunden, die waren ja da, aber er hat sie zumindest in Legitimationsweise für sich dann fruchtbar gemacht. Eben den Krieg in Mexiko, ein Angriffskrieg, eine Expansion, der dann aber gleichzeitig auch zu einer Ausweitung des Staatsgebietes wurde, in dem eben Sklavenhaltung erlaubt war. Im Grunde ein Krieg, der die Sache der Sklavenhalter vertritt, und dagegen hat er dann quasi im Nachhinein anpolemisiert.
Darf ich aber fragen, also dann müssen wir dieses Buch über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat doch sehr in seiner Zeit sehen, weil mir wurde das immer verkauft als etwas, was ich eben auf die heutige Zeit, auf meine Situation auch anwenden könne. Und wenn ich das aber dann weitergedacht habe, diese Frage, ob der Bürger sein Gewissen dem Gesetzgeber überlassen sollte, also Thoreau sagt ja nein, soll er nicht. Wenn ich bei jeder Entscheidung, die der Staat trifft, die mir nicht passt, aus Protest die Regeln der Gemeinschaft boykottiere, was passiert dann, wenn das alle machen?
Naja, das ist so der heikle Punkt. Ja. Und jemand wie Hannah Arendt hat ja sich auch damit beschäftigt und gemeint, das Gewissen sei als politische Kategorie unbrauchbar. Und da, denke ich, kann man zunächst mal vielleicht historisch noch mal argumentieren im Kontext des Transzendentalismus. Die waren getragen von der Überzeugung, dass letztlich jedes individuelle Ich zwar seinen einzigartigen, unverwechselbaren Weg finden muss, dass aber das metaphysische Prinzip, das praktisch uns alle trägt, dass das Gleiche ist für alle. Das heißt, auch wenn jeder wirklich auf sein Gewissen hört, ja, im 19. Jahrhundert etwa, Mitte des 19. Jahrhunderts, wäre die Sklaverei von einem Tag auf den anderen abgeschafft. Das wäre so eine implizite These Thoreaus, dem Aufsatz. Das kann gar nicht sein, dass jemand, der sein Gewissen ernsthaft prüft, ein solches System, was selbst im britischen Empire dann schon abgeschafft war, noch verteidigt. Ja. Aber das ist natürlich eine Annahme, eine anthropologische oder metaphysische Grundannahme. Das ist sehr fraglich, inwieweit die ja in wechselnden Kontexten anwendbar ist. Aber dass sie eine ungeheure Wirkung entfaltet hat, ist auch unbestreitbar. Wobei für mich da das Paradoxe ist, Thoreau, für ihn war das ja eine individualistische Geste, wie alles bei ihm. Das ist das, woran ich jetzt glaube. Und deshalb habe ich das so und so gemacht. Er sagt übrigens auch in dem Essay, so sehe ich das heute. Und warnt auch da davor, jetzt unbedingt seinem Beispiel zu folgen, ihn zu kopieren. Auf der anderen Seite ist aber seine weltweite Wirkung dann doch mehr in Richtung Massenbewegungen gegangen. So Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Also große kollektive Bewegungen sind von einem Mann inspiriert worden, der das Letzte, was er hätte mit sich machen lassen, war, sich in eine Reformbewegung oder irgendeine kollektive Bewegung zu integrieren. Das ist eine große Paradoxie. Aber es ist offenbar so gewesen, Martin Luther King am Vorabend dieses Busboykotts da in Montgomery erinnert sich an seine College-Lektüre von Civil Disobedience und sagt, ich bin mir sicher, Thoreau hätte jetzt hier auch so gehandelt. Ja. Ja. Völlig veränderte Konstellation. Ja. Aber dieses Inspirationspotenzial, das ist nach wie vor da unter ganz historischen Bedingungen.
Ja, wenn man jetzt nochmal darauf zurückkommt, weil Sie sagen, wie ist das sozusagen in Anwendungszusammenhängen dann vorstellbar? Mhm. Ich vergleiche das gern auch mit der Situation in Deutschland. Also da ist ja, man kann ja sagen, ist sozusagen eine symmetrisch andere Situation gewesen im frühen 20. Jahrhundert. Nämlich eine unglaubliche Staatsgläubigkeit und ein Mangel an Individualismus und ein Mangel an Civil Disobedience. Und in den USA war umgekehrt, der Glaube an den Individualismus und hat sich weiterhin erhalten, auch diese mangelnde Staatsgläubigkeit. Aber bei uns zum Beispiel, wenn man jetzt mal nimmt den Konflikt zwischen Gesetz und Gewissen, den er ja eigentlich aufstellt, dann kann dem Einzelnen niemand die Entscheidung abnehmen in Grenzsituationen, wie wenn sie jetzt die Rassengesetze im Dritten Reich haben. Da ist ja nun wirklich eine Instanz des Gewissens gefragt, denn eine andere gibt's dann nicht mehr. Und diese Instanz des Gewissens wird bei Thoreau ja eben gerade nicht leichtfertig definiert, sondern das muss in Übereinstimmung mit höheren verantwortbaren ethischen Prinzipien sein, sodass wenn einer keine Steuern zahlt, weil oder Gesetze bricht, weil er das eben aus Gewissenlosigkeit macht wie Trump, dann ist genau das Gegenteil, sondern das muss jeweils einzeln verantwortet und überlegt werden und dann hätten wir das in unserer Geschichte natürlich dringend gebraucht in den 20er, 30er Jahren, so eine Schrift Civil Disobedience und die nicht vorhandene Rezeption, weil Sie das auch schon mal so angedeutet haben, warum das bei uns nicht so populär geworden ist. Oder sagen wir erstmal mit 60er, 70er Jahren so mutlangend Proteste, da kam das dann auf. Aber vorher lag das, glaube ich, an dieser Staatsgläubigkeit und dem mangelnden individuellen der Zivilcourage, die da auch drin ist.
Günter Grass hat ja mal gesagt, deutsche Geschichte ist vor allem eine Geschichte des versäumten Widerstands. Ja. Liegt es daran, dass wir Thoreau irgendwie nicht so richtig wahrnehmen?
Also in den letzten 10, 15 Jahren ist ja eine Menge von ihm übersetzt worden. Ja. Das fing an schon vor 20, 30 Jahren mit Walden. Civil Disobedience gibt es mittlerweile mehrere Übersetzungen. Es ist vielleicht doch kein Zufall, dass die große, die frühe und dann auch sehr breite Wirkung im englischsprachigen Raum war. Er ist ein schwieriger Autor auf der ganz elementaren sprachlichen Ebene. Er ist sehr schwer zu übersetzen. Also ich ärgere mich fast immer nur grün und blau, wenn ich einen Vortrag auf Deutsch mit deutschen Zitaten dann halten muss und zu den Übersetzungen greife, ja, raufe ich mir immer die Haare. Es gibt mittlerweile auch ein paar ganz gute, aber das ist eine sehr späte Entwicklung. Vielleicht hängt die mangelnde Rezeption in Deutschland auch damit zusammen, dass man, um Thoreau lesen zu können, Englisch lernen müsste und zwar ziemlich schwieriges Englisch.
Bei aller Popularität von Thoreaus Thesen unter Trump-Gegnern im Moment, die ja auch man nachvollziehen kann, aber wenn man dieses Textchen über den zivilen Ungehorsam gegen den Staat so liest, dann klingt das an vielen Stellen ganz erstaunlich überraschend nach der Establishment-Schelte des Trump-Lagers nun wiederum. Also dieses Feindbild, die da oben und diese Verweigerung und dieses Limited Government, das ist ja nun was, was auch die Tea Party fordert und keine Steuern wollen sie auch. Und im Grunde auch dieser Individualismus, dieser ganz spezielle, das klingt ja konsequent angewendet, seltsam nach republikanischen Wahlthemen. Keine staatliche Krankenversicherung, aber jedem sein eigenes Gewehr.
Also das hat mich ziemlich schockiert, als ich einfach mal bei Google eingegeben habe, Trump und Thoreau, und festgestellt habe, dass sowohl Donald wie auch Ivanka selten, aber doch immerhin gelegentlich mit Thoreau-Zitaten arbeiten.
Wirklich?
Ja, ja. Es war in dieser eine Stelle, die Donald anführt, wo Thoreau eben sagt, follow your dreams, so in dem Stil. Ne? Du wirst erstaunt sein, wenn du es wirklich mal versuchst, so wie in Walden etwa. Man kann viel mehr erreichen, wenn man seinen Traum wirklich zu realisieren versucht, als man zunächst denkt. Man muss nur den Mut dazu haben. Ja. Das ist natürlich eine Seite, eine Rezeption, ich würde sagen eine Fehlrezeption, die man auch bei Emerson findet, die materialistische, ja, man kann auch sagen, egoistische Interpretation des Konzepts der Self-Reliance, des Selbstvertrauens, des Individualismus. Dieses Selbstvertrauen, wie Hubert Zapf vorhin ja auch schon wieder bemerkte, gründet ja darauf, dass jedes individuelle Selbst angeschlossen ist an ein höheres Gesetz, metaphysisches Prinzip, Divine Principle oder wie immer das dann genannt wird. Bei Thoreau ist oft die Rede von dem Higher Law. Ich glaube, in Civil Disobedience spricht er mehrmals von dem höheren Gesetz und dem Problem, dass also jemand wie Webster und der Gouverneur von Massachusetts offenbar nicht in der Lage sind, Zugang zu finden zu diesem Higher Law. Dann wäre ihnen völlig klar, dass sie den Fugitive Slave Act nicht anwenden dürften. Und da ist halt die Schwierigkeit, dass dieses Higher Law letztlich nicht ohne weiteres operationalisierbar ist, sondern man nur an jeden Einzelnen appellieren kann, sich wirklich ernsthaft daraufhin zu prüfen, was es für ihn im gegebenen Moment bedeutet. Und da gibt es eine ganze Reihe Leute, die sagen, also get rich quick auf Kosten anderer. Ja. Selbstentfaltung heißt ökonomische Selbstentfaltung, Millionär werden, mit dem Privatjet dann zum Wahlkampf schon anreisen, think big und so weiter. Also ich glaube, das ist etwas, wo man sagen würde, dass sowohl Emerson wie Thoreau entsetzt gewesen wären. Andererseits kommt mir da manchmal die Frage, inwiefern sind Autoren auch für ihre eigene Fehlrezeption vielleicht mitverantwortlich.
Frank Schäfer, finden Sie das auch ein bisschen doppeldeutig, was da so steht?
Ich finde gar nicht so sehr die Lösung bei Thoreau so interessant, die er gibt, also die Beantwortung der Fragen, sondern vielmehr die Fragen, die er stellt, also die Probleme, die er tatsächlich formuliert, das Gefühl eben dieser Unfreiheit, der Fremdbestimmung, der Konditioniertheit etc. Und dann vor allen Dingen finde ich relevant, wie er es formuliert, in der Art und Weise, wie Herr Schulz es eben kurz skizziert hat, mit diesem enorm amplifizierten, rhetorisch abgefeimten Stil, der aber auch wieder zupackend sein kann, der subtil wortspielerisch ist und manchmal eben auch zu solchen plakativen Sentenzen fähig ist. All das finde ich relevant. Also was er uns heute an Antworten zu geben hat, das ist für mich jetzt weniger wesentlich.
Als die Fragen.
Als die Fragen oder das Problem oder die Probleme. Und das finde ich schon, das ist relativ frisch. Das kennen wir doch alle, dieses Gefühl, nicht ganz Mensch zu sein, seine Haut tatsächlich zum Markte tragen zu müssen. Manche haben das jeden Tag, die in strengeren, reglementierteren Strukturen arbeiten müssen als wir. Also insofern ist das schon eine moderne Erfahrung, die ganz viele Menschen teilen können. Und die Frage muss man dann zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich beantworten dann. Aber dieses Problem, das er da formuliert, das liest sich, das ist ja das Erstaunliche, erstaunlich frisch nach so vielen Jahren.
Der Mann, der in den Wald ging, über 200 Jahre Henry David Thoreau und seine Wirkungsgeschichte haben wir hier heute im SWR2-Forum gesprochen. Zu Gast waren der Autor Frank Schäfer. Seine Biografie Henry David Thoreau, Waldgänger und Rebell, ist jetzt neu bei Rowohlt erschienen. Professor Dr. Dieter Schulz vom Anglistischen Seminar der Uni Heidelberg. Sein Thoreau-Buch kommt jetzt beim Verlag Mattes heraus. Und Professor Dr. Hubert Zapf, Literature as Cultural Ecology, heißt sein neuestes Buch, erschienen bei Bloomsbury. Schönen Dank in die Runde und danke fürs Zuhören, sagt Katharina Eickhoff.